SRF 2 Kultur.
Jimmy Carrigan heißt das Comic-Meisterwerk von Chris Ware, das vor über 10 Jahren in den USA erschienen ist. Mit seinem Erstling revolutionierte Chris Ware den Comic und gab ihm neue erzählerische Möglichkeiten. Nun ist Jimmy Carrigan endlich auch auf Deutsch erschienen. Dazu Christian Gasser.
Jimmy Carrigan, ein frustrierter Büroangestellter um die 30, ist einsam, schwärmt für eine Kollegin, die er nicht anzusprechen wagt und hat keine sozialen Beziehungen, außer zu seiner Mutter, mit der er mehrmals täglich telefoniert. Eines Tages ist aber nicht seine Mutter am Telefon, sondern sein Vater und lädt ihn zu sich ein. Das kommt völlig überraschend. Der Vater hat Mutter und Sohn kurz nach Jimmys Geburt verlassen. Chris Ware weiß, wovon er spricht. Auch sein Vater verließ ihn kurz nach der Geburt, auch sein Vater rief ihn rund 30 Jahre später aus heiterem Himmel an. Und es ist kein Zufall, dass Jimmy Carrigan seinem Autor verdächtig ähnlich sieht. In Jimmy Carrigan schildert Chris Ware die erste und wohl auch einzige Begegnung zwischen Vater und Sohn. Ihre Annäherung wird zwar durch ein paar kleinere bis mittlere Pannen wie einem Autounfall behindert, aber abgesehen davon geschieht in Jimmy Carrigan nur wenig. Nicht die tatsächlichen Ereignisse sind wichtig, sondern die Emotionen, die Chris Ware mit geradezu schmerzhafter Präzision seziert. Wichtig sind auch die Stimmungen, die Leere und die Entfremdung zwischen zwei Menschen, die zu kommunizieren versuchen, aber nicht zueinander finden.
I mean, it's an attempt to create something as real as possible, that it feels as real as possible, and try to capture the rhythm.
Er versuche, sagt er, den wahren Rhythmus des Lebens zu erfassen, die kleinen Gesten und das Nichtssagende, die den größten Teil unserer Gespräche ausmachen.
Say to each other that make up the bulk of our experiences.
Statt wie die meisten Comics die dynamischen Höhepunkte jeder Handlung zu inszenieren, zeigt Chris Ware die Momente, die normalerweise im weißen Rand zwischen den Einzelbildern untergehen. So dröselt er ein Schweigen auch schon mal auf in eine endlose Reihe winziger, stummer Bilder, bisweilen durchbrochen von Jimmys Erinnerungen, von beiläufigen Gedanken, von Wunschträumen oder Mordgelüsten. Immer wieder unterbricht Chris Ware die Begegnung zwischen Vater und Sohn mit Rückblenden, so schildert er die triste Kindheit und Jugend von Jimmy und er verknüpft Jimmys Schicksal mit dem seines Großvaters. Auch Jimmys Großvater wurde von seinem Vater verlassen. So schafft Chris Ware eine 4 Generationen umspannende Familiensaga um väterliches Versagen und unerträgliche Einsamkeit. Jimmy Carrigan ist von einer Dichte und Eindringlichkeit, die ihresgleichen suchen. Das liegt nicht zuletzt an Chris Wares Bildsprache, die in einem vermeintlichen Widerspruch zum Inhalt zu stehen scheint. Auf den ersten Blick wirken Wares Comics kühl, glatt und perfektionistisch. Der Strich ist kontrolliert, die Seiten sind kunstvoll komponiert. Unter dieser geradezu pedantisch sauberen Oberfläche jedoch gären die Emotionen tief, roh und beklemmend. Unsere ganze Kultur basiere darauf, sagt Chris Ware, diese Gefühle zu verdrängen und alles so sauber und hübsch wie nur möglich zu präsentieren.
I mean, our whole civilization is based on that, is to try to repress those things or smooth them out or make everything as clean and neat as possible.
Natürlich wolle auch er etwas schaffen, das hübsch anzuschauen ist. Gleichzeitig, und das sei viel wichtiger, wolle er etwas vermitteln, das sich real anfühlt und emotional bewegt.
To create something that's emotionally moving or feels real, you know.
Mit Jimmy Carrigan hat Chris Ware Maßstäbe gesetzt, formal und inhaltlich, als Erzähler und als Gestalter. Er hat die Ausdrucksmöglichkeiten des Comics erweitert und revolutioniert und damit hat er entscheidend dazu beigetragen, dass der Comic heute als literarische Gattung ernster genommen wird als je zuvor.
Chris Ware's Comic Jimmy Carrigan, der klügste Junge der Welt, ist im Reprodukt Verlag erschienen.
Weltweit.
Am letzten Wochenende wurden in Ungarn anlässlich des Nationalfeiertags die staatlichen Orden verliehen und ausgezeichnet wurden gleich mehrere Antisemiten. Dass Ungarn nach rechts rutscht, ist bekannt, aber die Ordensvergabe scheint eine neue Stufe zu sein. Ich habe mich darüber mit dem SRF-Korrespondenten Marc Lehmann unterhalten und ihn gefragt, ob Antisemitismus in Ungarn jetzt quasi staatlich anerkannt ist.
Ja, etwas überspitzt formuliert kann man das so sagen. Unter anderem wurde ja der Journalist Ferenc Sanislo ausgezeichnet. Er erhielt die bedeutendste Auszeichnung für Medienschaffende in Ungarn. Und Sanislo hat sich mehrfach sehr abfällig über Juden und auch Roma geäußert, hat zum Beispiel gesagt, die Zigeuner seien Menschenaffen und die Juden müsse man aus dem Land vertreiben. Nun, nach der internationalen Empörung fordert man den Preis vom Journalisten zurück, wie gerade heute bekannt geworden ist. Eine sehr unbeholfene Reaktion, wie mir scheint, und kaum aus der wirklichen Überzeugung heraus, den Falschen ausgezeichnet zu haben. Denn am Wochenende wurden ja eben neben Sanislo noch andere Rechtsradikale ausgezeichnet. Der Sänger einer rechtsextremen Rockgruppe und ein obskurer Esoteriker, der behauptet, Jesus sei kein Jude, sondern ein Vorfahr der Magyaren gewesen. Also dass eine Regierung es überhaupt zulässt, mit solchen Leuten in Berührung zu kommen, das ist eigentlich schon unerklärlich.
Heißt es denn, dass sich die Lage verschärft hat in Ungarn?
Ja, es macht schon den Eindruck. Jedenfalls werden wieder öfter antisemitische oder antiziganistische Ausfälligkeiten bekannt, obwohl sich die Regierungspartei Fidesz offiziell dagegen abgrenzt und offiziell auch mit der rechtsradikalen Jobbik-Partei nichts zu tun haben will, so gerät sie doch immer wieder in eine gefährliche Nähe zu diesen Extremisten. Die Regierung hat zum Beispiel kaum reagiert, als ein Jobbik-Abgeordneter im Parlament ein Judenregister forderte, eine Liste, auf der sämtliche Juden in der Politik und der Verwaltung vermerkt werden sollen, angeblich aus Sicherheitsgründen wegen der islamistischen Terrorgefahr. Eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, aber im heutigen offiziellen Ungarn ist das kaum der Rede wert. Also der Antisemitismus wird schleichend wieder salonfähig. Man verurteilt ihn zwar vordergründig, toleriert ihn aber, und das zeigt sich jetzt auch in den neuesten Umfragen wieder. Solche Gedanken sind im Trend. Die rechtsnationale Fidesz und die rechtsextreme Jobbik-Partei sind wieder im Aufwind. Also diese rassistische Rhetorik, die scheint sich durchaus politisch auszuzahlen.
Sie sagen, rassistische Äußerungen seien wieder salonfähig geworden. Warum ist es zu diesem Popularitätsgewinn gekommen in den Umfragen?
Das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schleierhaft, denn die Fidesz-Regierung, die ist jetzt seit 3 Jahren an der Macht und kann mit ihrer Zweidrittelmehrheit machen, was sie will. Sie ist also verantwortlich für den gegenwärtigen Zustand, aber er ist noch viel schlechter als vor 3 Jahren. Die Wirtschaft steckt in der Rezession, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Menschen driften immer mehr in die Armut ab und doch halten sie den Rechtsparteien die Treue. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Hass auf die Linken noch immer sehr groß ist. Die Sozialisten, die das Land bis vor 3 Jahren wirklich miserabel regiert haben. Und dann verfängt offenbar Orbans nationalistische Rhetorik, wonach sich Ungarn gegen die bösen Multis, gegen diese Großkonzerne, gegen die EU, gegen den IWF wehren muss. Denn alle haben es ja nur darauf abgesehen, das kleine Ungarn zu zerstören, und dagegen muss man sich wehren. Und Orban scheint es zu gelingen, diese Verschwörungstheorien irgendwie hochzuhalten und die Leute damit hinter sich zu scharen.
Und wie reagiert denn die Opposition?
Die Opposition, muss man sagen, ist schwach und sehr schlecht organisiert. Die etablierte, die parlamentarische Opposition, das sind vor allem die Sozialisten, die sind aus früheren Zeiten noch zu sehr diskreditiert. Und die vielen Bürgerbewegungen, die sich in den letzten Monaten formiert haben, die haben zwar ein beachtliches Potenzial, Mobilisierungspotenzial auch. Sie bringen die Leute auf die Straße, an die Demos, aber dann geschieht nichts mehr. Die Gruppierungen sind im Parlament nicht vertreten und sie schaffen es nicht, ihre Ideen und ihre Ziele zu bündeln und gemeinsam gegen diese übermächtige Regierung anzutreten. Und wenn weiter jede Gruppe ihr Süppchen kocht, dann hat die Opposition keine Chance.
Jetzt sind im europäischen Ausland die Reaktionen auf diese Orden, die an Antisemiten gegangen sind, recht harsch. Wie reagiert Ungarn auf die Empörung?
Nun, man nimmt die ausländische Kritik schon zur Kenntnis, aber die ständige Kritik, die führt auch vielleicht genau zu dieser Einigelungstaktik. Man ist es leid, ständig als unreife Trottel hingestellt zu werden, welche die Demokratie nicht begriffen haben und von Brüssel gerettet werden müssen. Nein, man will nicht gerettet werden. Die Ungarn, die haben sich sehenden Auges für diese gegenwärtige politische Situation entschieden. Diese Zweidrittelmehrheit, die ist ja nicht einfach so zustande gekommen. Und gerade die EU macht in der Ungarnfrage wirklich eine schlechte Figur. Sie mahnt immer nur die Einhaltung der europäischen Werte an, wie es so schön heißt, dass die Demokratie nicht verletzt werden dürfe. Aber Konsequenzen und Strafen, die droht sie immer nur an, unternimmt dann aber nichts. Und das ist den Machthabern in Budapest nicht entgangen. Sie spielen gewissermaßen mit der europäischen Unentschlossenheit und tanzen Brüssel auf der Nase herum.
Marc Lehmann über staatliche Orden an Antisemiten in Ungarn. So wie ein Pianist seine Fingerfertigkeit am Klavier übt, Tonleiter rauf, Tonleiter runter, so macht der Schriftsteller Martin Walser seine regelmäßigen Schreibübungen. Und zwar in Form von Notaten, Aphorismen oder Sentenzen. Aus diesem Denkstoff ist der inzwischen bereits dritte Messmer-Band entstanden, Messmers Momente. Messmer ist die Kunstfigur, welcher Autor Walser in den Mund legt, was ihn außerhalb seiner Romanarbeit beschäftigt. Dazu Heini Vogler.
Wer ist Messmer? Eine Figur aus einem ungeschriebenen Roman, die ein Eigenleben führt, sich so ihre Gedanken macht? Wenn nicht alles täuscht, ist Messmer doch das Naheliegendste. Ein zweites Ich, ein Doppelgänger seines Autors Martin Walser. Walser selbst bringt es so auf den Punkt.
Ich muss mich auf dem Papier festhalten, weil ich nirgends sonst möglich bin.
Schon 1985 im ersten Messmer-Buch Messmers Gedanken wurde die Titelfigur heimgesucht von Einfällen, Einsichten, Beobachtungen, die diese sich vom Leibe zu halten versucht hatte. Im dritten Messmer-Band ist der Solist immer noch eine Maske Walsers, hinter der er sich jederzeit verbergen kann. Aber Messmer demaskiert andererseits seinen Schöpfer. Das kann bis zur Flucht in den Selbstverdruss reichen.
Sich zusammenfalten, verkleinern, bis du ein Knäuel bist und hart.
Von da ist es nicht mehr weit zur Wehklage, zum Lamento des untrennbaren Duos Messmer-Walser.
Ich zu sagen tut weh. Ich bin die dritte Person. Und der ist mit mir per sie, auch wenn er mich aufdringlich duzt.
Manchmal wird es einem zu viel an privatem Weltschmerz, der resignativ untermalt ist, sich mit der Ausflucht paart und dann doch wieder aufbegehrt. Denn da heißt es:
So viel Kraft, jemanden zu schonen, habe ich nicht.
Ja, Messmer ist weiter gealtert. Er fantasiert darüber, sich aufzugeben, sich in eine Krankheit zu flüchten, die paradoxerweise Rettung böte vor den eigenen Ansprüchen.
Wenn ich krank wäre, wäre ich gerettet.
Dieses Gefühl, der Welt nicht entsprechen und nicht genügen zu können, verkörpert die Grundfigur in Messmers Momenten. Walsers Romanpersonal, die Christlein, Horn und Zürn, ficht ja auch den Stellvertreterkampf mit aller Welt aus. Diese Figuren zogen für den Autor Walser in den Kampf. Klage, Sinn und Hoffnungslosigkeit dominieren die neuen Messmerschen Wortmeldungen. Ab und an blitzt etwas Selbstironie auf, aber dieser werden gleich wieder die Zähne gezogen.
Ich liege das Gesicht nach unten und lache, ohne Geräusch. Man könnte sagen, in mich hinein. Weil ich nicht weiß, warum ich lache, verberge ich es. Auch finde ich, Lachen steht mir nicht.
Messmers Beteuerungen schwanken hin und her zwischen ohnmächtigem Selbstzweifel, ja Resignation, und trotziger Selbstbehauptung. In solchen Momenten gibt der 86-jährige Autor nochmals ziemlich ungeschützt den angriffslustigen Moralisten, der vor allem sich selbst trotzig behauptet. Am nächsten ist Walser Messmer sich selbst, wenn er sagen kann:
Ich bin eine abgewählte Regierung, die nicht geht.
Aber flugs konterkariert er alles, was sein Buch ausmacht, nämlich den Zweifel und den Trotz. Und zwar mit zwei schlichten Hauptsätzen, die sinnigerweise am Schluss des Buches stehen.
Das Leben lacht mich aus.
Messmers Gedanken von Martin Walser ist im Rowohlt Verlag erschienen. Großes Theater für tragbare Mode zu tragbaren Preisen war gestern im Foyer des Basler Theaters zu sehen. Zur Show eingeladen hat die Lehrwerkstatt für Bekleidungsgestalter der Berufsfachschule Basel, eine Premiere für diese Schule. Der Einladung sind viele gefolgt, auch Cornelia Cassis.
Im Namen von der Berufsfachschule Basel und der Lehrwerkstatt für Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsgestalter begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich zu einem ganz besonderen Abend hier im Theater Basel.
Sie kommen die Foyertreppe hinunter in Feingeschneidertem. Die Lernenden, die zu früheren Zeiten Schneiderinnen und Schneider hießen und nun sich etwas ambitionierte Bekleidungsgestalterin und Bekleidungsgestalter nennen. Sie sind perfekt gestylt, professionell geschminkt und sie haben den Walk geübt. Body hin oder her. Es ist zum ersten Mal, dass sich Lehrlinge so zeigen. Schluss mit Unsichtbarkeit, hat sich Marianne Soltermann, die Leiterin der Lehrwerkstatt, wohl gesagt. Was verspricht sie sich von der großen Show im Theaterfoyer?
Ich verspreche mir, dass Jugendliche, die auf der Suche nach einem Beruf sind, so auch eher auf diesen Beruf aufmerksam werden. Und ich verspreche mir auch auf der anderen Seite vom Dienstleistungsbereich her, dass ich so zu neuer Kundschaft komme.
Die gezeigte tragbare Mode kann im Anschluss an die Show zu tragbaren Preisen erworben werden. Tragbar heißt nicht billig. Und tragbar heißt nicht auffällig, aber einmalig. Was bringt das in einer Welt der H&Ms und C und A's, in einer Welt der Uniformiertheit?
Wir haben Gott sei Dank in unserer Bevölkerung Männer wie Frauen, die sehr viel Wert auf gute Kleidung legen und die nicht uniformiert herumlaufen möchten, sondern die eben gerade diesen Unterschied suchen. Und den finden sie bei uns. In der Beratung wie auch in der Umsetzung dann.
Sagt die Leiterin der Lehrwerkstatt Marianne Soltermann. Laura Day, eine junge Frau im zweiten Lehrjahr, meint zum Modischen einerlei von Jeans, T-Shirts oder Leggings.
Es sollte wieder viel mehr Mode werden, dass man entweder Kleider selber schneidert oder sie schneidern lässt. Und dass nicht nur ältere Damen sich Kleidern schneidern lassen bei uns, weil sie nichts in den Läden finden, sondern dass auch die jüngere Kundschaft plötzlich merkt, eigentlich ist dies gar nicht mein Stil, was verkauft wird, sondern ich habe genau meinen eigenen Stil und den lasse ich mir machen.
Sagt die 22-Jährige mit Matura im Sack und viel Lust auf Kreativität in all dem, was nach der Lehre auch noch sein könnte. Ist der Abschied von der Uniformiertheit nicht einfach auch eine Frage des Geldes? Nein, nicht unbedingt, meint ihr Kollege Yves Meyer, der nach der Lehre an der Fachhochschule Modedesign studieren will.
Also ich denke auch, das Individuelle fehlt ein wenig auf den Straßen, wobei bei uns in der Jugend kann man dann schnell eine einfache Jeans verändern, die man zum Beispiel sogar auf dem Flohmarkt gekauft hat. Dann schneidet man sie ab oder man färbt sie oder man setzt irgendwelche Sticker oder Effekte drauf mit Nieten und das finde ich sehr erschwinglich für uns.
Wer sich von der Menge abhebt, wird besser gesehen. Wie halten es die beiden Lernenden selber mit dem Abschied von der Uniform?
Also ich total. Ich liebe das. Ich genieße dann auch ein wenig die Aufmerksamkeit, die ich bekomme. Ich ziehe mich sehr schwarz an und auch damit kann ich auffallen. Also das ist nicht mal ein Farbproblem.
Es kommt darauf an, ob ich jetzt sehr viel Zeit habe. Ich kleide mich sehr gerne auffallend, aber manchmal reicht die Zeit einfach nicht.
Augusto Pinochet. Viele können sich an seine Verhaftung erinnern. Dem greisen chilenischen Diktator sollte der Prozess gemacht werden. Aber wie Pinochet in Chile abgesetzt wurde, weiß kaum jemand. Der Film Non erzählt nun diese Geschichte. Brigitte Hering berichtet.
Nicht eine Revolution, sondern eine Volksabstimmung ebnete im Jahr 1988 in Chile den Weg für die Demokratie. Der Film No erzählt die Geschichte der großen Nein-Werbekampagne, die dieser Abstimmung vorausging. Lasst uns Nein sagen und Chile wird wieder fröhlich. Das ist ein Ausschnitt aus einem Fernsehspot, der 1988 die Chilenen aufforderte, Nein zu stimmen. Nein dazu, dass der Diktator Pinochet als alleiniger Kandidat zu den nächsten Wahlen antreten durfte. Nein bedeutete damals in Chile also Ja zur Demokratie. Im Zentrum des Films No stehen die Macher dieser Kampagne, eine Gruppe von Werbefachleuten rund um den charismatischen René Saavedra, der der trockenen politischen Kampagne Fröhlichkeit und bunte Farben verpasste und der zu einer Galionsfigur der Werbung in Südamerika wurde. Er zeigte, dass Politik auch eine Ware sein kann, die es gut zu verkaufen gilt. Regisseur Pablo Larraín drehte seinen Film im fröhlichen Retro-Gewand. Gedreht wurde mit alten Videokassetten. Und so sieht der Film genau gleich aus wie die alten Fernsehspots, die in den Film mit eingebaut sind. Gael García Bernal spielt den Protagonisten des Films, den Spitzenwerber René Saavedra. Der südamerikanische Superstar liebt politische Rollen. Als Che Guevara wurde er weltweit bekannt. Der 35-jährige Bernal stammt aus Mexiko und war bei den Ereignissen in Chile 10 Jahre alt. Er erinnert sich, wenn er zurückdenkt, vor allem daran, dass zeitgleich in Mexiko Wahlen waren und ein großer Wahlbetrug im Gang war.
What happened is that in Mexico in those days, in 1988, there were some elections and there was a big fraud, presidential fraud. Symptomatically, in Chile, they were doing an election and they were overthrowing Pinochet, you know. And so I do remember a little bit about what was happening.
Das sei eigentlich paradox, dass gleichzeitig zu diesen gefälschten Wahlen in Mexiko, in einer Diktatur wie in Chile, eine echte Abstimmung stattfand, die dann Pinochet zu Fall brachte. Die meisten Menschen heute, sagt Bernal, wissen gar nicht, wie Pinochet eigentlich gestürzt worden sei. Der Film No erinnert daran in buntem Gewand. Für Gael García Bernal ist dieser Film aber nicht einfach nur eine fröhliche Werbesatire auf dem Boden der chilenischen Geschichte. Denn man müsse auch noch heute darüber nachdenken, mit welchen Waffen der Diktator Pinochet eigentlich geschlagen wurde.
Pinochet was overthrown with the same tools, with the same system that he came to impose. So with neoliberalism, with materialism, you know, it was overthrown by that. And that is something to be that I think still needs to be discussed a lot, because little did the dictator know that he was going to be overthrown with the same system that he had imposed.
Ausgerechnet mit dem System, das er selber installiert hatte, dem Neoliberalismus mit seinen Marktmechanismen und seiner ganzen Werbeindustrie. Und auch darum ist für Gael García Bernal ein Film wie dieser ein Lehrstück zur Demokratie heute. Die Menschen, sagt Bernal, wünschen sich schnelle Abstimmungen und schnelle Veränderungen. Echte Demokratie aber findet vor allem im täglichen Leben statt.
As young people, we forget sometimes, or as old people as well. I mean, we put our hopes that change is going to happen quickly and that real democracy is more in everyday life.
Und auch 1988 wurde Politik nicht nur auf der großen Bühne gemacht, sondern, wie dieser wunderschön gemachte Film zeigt, auch in den Wohnstuben im täglichen Fernsehprogramm, wo zwischen Coca-Cola und Zahnpasta-Werbung auch für die Demokratie in Chile geworben wurde.
Sin odio, sin violencia, no más, vote no.
Und 3 Minuten im Studio Jennifer Kakshuri am Mikrofon und Elinor Landmann mit den Kulturnachrichten.
Der Schriftsteller José Ovejero hat den spanischen Literaturpreis Alfaguara gewonnen. Der 54-jährige Autor erhielt die 130.000 Euro schwere Auszeichnung für seinen Roman La Invención del Amor. Der Alfaguara-Preis gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen in der spanischsprachigen Welt und wird von einem Verlag ausgerichtet. Neues Gerichtsurteil im Fall Suhrkamp. Seit Jahren streiten Verlagschefin Ulla Unselt-Berkewitsch und der Minderheiteneigner Hans Barlach darum, wer bei Suhrkamp das Sagen hat. Hans Barlach hat in diesem Zusammenhang mehrere gerichtliche Verfahren angestrengt. Das Entscheidende ist noch hängig. Das Urteil wird Ende September erwartet. In einem anderen Gerichtsfall hat heute ein Frankfurter Gericht erstinstanzlich für Barlach entschieden. Dem Urteil folgend erhält er 2,1 Millionen Euro aus dem Suhrkamp-Gewinn des Jahres 2010. Die Gegenseite argumentierte ohne Erfolg, der Gewinn 2010 hätte die Rücklagen des Verlags stärken sollen. Minderheiteneigner Barlach aber will Geld sehen, das ist unterdessen klar. David Bowie-Fans, die sind treu. Der Ticketvorverkauf für eine kommende Ausstellung über den Popsänger bewegt sich auf Rekordhöhe. 50.000 Tickets für die Ausstellung im Londoner Victoria and Albert Museum sind bereits verkauft. Zu sehen sein werden da ab Samstag laut Ankündigung des Museums 300 Objekte aus David Bowies Archiv. Darunter handgeschriebene Songtexte, Originalkostüme, Filme, Fotos und David Bowies Originalinstrumente. Stoff genug also über die Golden Years, auch für absolut Beginners in Bowie-Kunde.